Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hey, hey und hallo und herzlich willkommen zu unserem Casual Friday. Wir ordnen und besprechen die popkulturellen Themen der Woche. Wie immer haben wir dafür zwei Gesprächsgäste. Simone Dede-Aivi, Theaterregisseurin. In deinen Performances geht es unter anderem um Fragen von Repräsentation, Widerstand, Community. Deine Arbeiten sind biografisch motiviert. Du bist Autorin, schreibst unter anderem auch für Zeit Online, Tagesspiegel, Missy Magazin und die Taz und engagierst dich bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Freut mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Und Tobi Müller, freischaffender Kulturjournalist und Autor, arbeitet regelmäßig auch für uns hier im Deutschlandfunk Kultur und du schreibst unter anderem auch für Zeit Online, sprichst über Pop, darstellende Künste, Digitalität und hast das Buch Play, Pause, Repeat, was Pop und seine Geräte über uns erzählen, veröffentlicht. Ebenfalls herzlich willkommen.
Hallo, freut mich sehr.
Ihr habt jeweils ein Thema mitgebracht. Das dritte, das kommt von uns. Da geht es heute um die Debatte, die Drag-Lesung vor Kindern in München. Simone, du hast ein kulturpolitisches Thema mitgebracht. Magst du es kurz einordnen?
Ja, ich dachte, ich rede heute mit euch darüber, wie sehr Theater gerade geprägt ist oder auch schon seit längerem durch mögliche Antragstauglichkeiten. Das bedeutet, dass wir so ein ziemliches Themenhopping machen. Und was das genauer ist, kann ich euch auch später nochmal sagen.
Sehr schön. Und morgen, Tobi, findet das Finale des ESC statt. Und du hast mittlerweile einen Bezug zur Show gefunden. Wie hast du das geschafft?
Ja, nach Jahren. Ich gehörte auch, glaube ich, zu den eher typischen Trash-Kultur-VerächterInnen, die dachten, da geht's ja um gar nichts. Das ist alles nur irgendwie Hossa-Party und dieser ironische Schlager-Quatsch und so weiter, den es dann auch wurde in den 90er Jahren, hat mich so mittel interessiert. Und da plötzlich wurde das aus zwei verschiedenen Gründen für mich sehr interessant. Zum einen mit der quasi Osterweiterung der EU hat plötzlich quasi Osteuropa einfach eine Macht errungen, die es vorher nicht hatte. Das war eine Kränkung von Westeuropa, die da schon irgendwie interessant wurde in diesem Wettbewerb tatsächlich, was da verhandelt wurde, wie da quasi Nationalismen wiedergekehrt sind auf beiden Seiten, also im Osten wie im Westen in so einem Pop-Wettbewerb. Zum anderen wurde es dann doch deutlich auch eine sehr queere Show immer wieder. Also man hat einerseits über autoritäre Regimes gesprochen, andererseits über eine queere Ästhetik und immer wieder die Frage, ist das mehr als Empowerment-Folklore, was in so einem Wettbewerb abgehen kann, oder hat es eben doch einen symbolischen Charakter, der das Potenzial hat, was zu verändern, weil dieser Wettbewerb halt so viele Menschen gleichzeitig erreicht, weit weg von Unis oder anderen akademischen Diskussionen, die wir damals vielleicht geführt haben. Das hat mich für den Wettbewerb immer wieder eingenommen, jetzt nicht als All-Year-Round-Expert, aber schon als sehr interessierter Zuschauer und auch Hörer.
Und jetzt geht es um den Kulturbetrieb, um Theater, die sich gern an aktuelle Debatten hängen, um relevant zu bleiben. Und du, Simon, sagst, das ist nicht gut. Was sind da deine Beobachtungen? Woran machst du diesen Missstand fest?
Alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber wenn ich zum Beispiel zuerst mal aus einer aktivistischen Perspektive drauf gucke, du hast mich auch angekündigt als jemand, der auch bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland aktiv ist, dann ist es tatsächlich so, dass migrantische Selbstorganisationen, wenn die dann angesprochen werden von Theatern, was oft geschieht, so sind so, ja ne, ist wieder Intendantenwechsel zum Beispiel. Das habe ich öfters gehört, weil es einfach diese gut gemeinten Besuche sehr oft gibt und den Versuch, Leute einzubinden. Aber das passiert nur kurzzeitig so, dass, wenn es dann eine Veränderung gibt, der Kontakt schon wieder abgerissen ist und dann neu aufgenommen wird. Das passiert mit einzelnen Projekten, aber auch mit Spielzeitmotti zum Beispiel. So ein Spielzeitmotto am Staatstheater trägt immerhin ein ganzes Jahr. Und dann werden Gruppen angefragt und oft auch vereinnahmt mit ihren Themen und können dann nicht mehr so richtig steuern, wo das dann so hintriftet. Und immer dann, wenn es an den Punkt kommt, wo man denkt, ach, jetzt haben wir doch was zusammen erreicht und die jeweilige Gruppe ist mit ihrem Thema an eine andere Öffentlichkeit gekommen, es hat sich vielleicht eine Verbindung hergestellt, dann zieht der Zirkus weiter. Und dann ist das nächste Thema dran. Und dann bleiben Aktivistinnen sehr oft ausgebrannt zurück, weil sie für diese eine Phase eben ganz viel reingegeben haben, weil die ja auch für ihre Themen und Inhalte brennen. Und das dann in den Kulturbetrieb schmeißen, wo es einfach nochmal anders verwertet wird.
Das heißt also umgekehrt, argumentiert der Kulturbetrieb, wir haben das Thema doch jetzt einmal gemacht und damit hat es sich dann erledigt.
Richtig. Mir fällt es immer schwer, Sachen so zu pauschalisieren, auch gerade aus dieser Doppelperspektive, ne? Und tatsächlich ist es ja auch keine böse Absicht von irgendeinem Kulturbetrieb, sondern wir haben tatsächlich Strukturen, in denen es eben total wichtig ist, an diesen relevanten Themen dran zu bleiben, den Zeitgeist zu spüren, zu wissen, was die Menschen in den Städten gerade beschäftigt. Und das finde ich auch wichtig und davon sollten wir auch nicht abkommen. Aber wenn ich jetzt auf die freie Theaterszene zum Beispiel komme, wo Leute nicht nur eben ein Spielzeitmotto haben oder einen Zeitrahmen von einer Intendanz von 5 Jahren, wo man eine Kontinuität aufbauen kann, sondern wirklich von Projekt zu Projekt denken müssen, dann geht das tatsächlich sehr, sehr schnell, dass ein Antrag geschrieben werden muss, die jeweilige Gruppe oder die Einzelkünstlerinnen dann aufgeregt schnell sagen, okay, was machen wir im nächsten Jahr? Was kann eine Jury begeistern? Welche Themen sind gerade angesagt? Und dann das zusammenschmeißen und dann zu irgendwas arbeiten, wo man vielleicht auch gar nicht sicher ist, interessiert die das jetzt gerade wirklich und hat das was mit denen zu tun?
Das heißt jetzt für die freie Szene, Simon, du beschäftigst dich ja auch hauptsächlich oder viel mit Anträgen. Wie zermürbend ist dann letztendlich diese Arbeit?
Ich glaube, da hat tatsächlich niemand was davon. Und das heißt nicht, dass es nicht ganz wunderschöne Projekte gibt, die auch in diesen Bedingungen entstehen. Ich sage nur, dass sie besser sein könnten und nachhaltiger gearbeitet werden könnte, wenn man da ein bisschen dran schraubt. Tatsächlich bedeutet es, dass es schwierig ist, mal in einer Sache dran zu bleiben. Ich habe neulich auch schon mal von einem Beispiel gesprochen. Da ging es eben darum, dass ich in meiner Juryerfahrung mitgekriegt habe, wie in der Jury diskutiert wurde, ob ein Projekt von queeren Künstlerinnen, die sich auch mit ihrer Queerness auf der Bühne beschäftigen wollen, jetzt durchkommt, weil man hätte doch im letzten Jahr schon so viel gehabt mit queer. Und das ist natürlich schwierig, weil die Künstlerinnen hören nicht auf, queer zu sein. Ich höre nicht auf, schwarz zu sein, auch wenn alles zu afrodeutscher Geschichte oder Blackness auserzählt ist für vermeintlich aus einer bestimmten Perspektive und Entscheiderinnen davon halt gerade genug haben.
Mhm. Tobi, wie ist da deine Beobachtung? Also dieses Themenhopping in Institutionen, hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
Ja, ich sehe das Problem genauso wie Simon. Ich sehe die Akteure, ich sehe das Problem ein bisschen verteilter auf die verschiedenen AkteurInnen tatsächlich. Jetzt quasi nicht nur auf die Jurys oder die Stadttheater, sondern es ist ein strukturelles Problem. Da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, ein paar Dinge haben sich auch verbessert. Zum Beispiel die Spielzeit-Motti sehe ich jetzt nicht mehr so relevant bei den Stadttheatern. Viele haben das abgeschafft oder haben sie dann so allgemein formuliert, dass sie nichts mehr bedeuten und sich auch keiner mehr dran halten muss. Das ist das eine. Aber wie das Antragswesen funktioniert, das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits führt es natürlich zur Flexibilisierung. Das ist ein böses Wort, ich weiß. Aber es führt dazu, dass freie Gruppen eben auch selber Geld auftreiben können und quasi nicht nur von Produktionshäusern nicht abhängig sind, sondern selbst die Kohle mitbringen. Das ist ein Stück Autonomie, das ihnen so gegeben wird. Und das ist schon nicht schlecht. Das ist das belgische, niederländische Modell, das da in den 80er Jahren entwickelt wurde. Das ist insofern neoliberal, weil es natürlich alles immer im Fluss hält und Institutionen, die eben auch die Kunst schützen, ja, vor quasi politischen Begehrlichkeiten natürlich erschweren. Jetzt wissen wir alle, die wir mal in Jurys gesessen haben, jede Gruppe will eine Institution werden, eine Mini-Institution. In Berlin ist das sogar so. Also man kann als Institution gelten, als Gruppe und hat dann die Chance, in Regelförderungen reinzukommen. Also dass man dann längerfristig gefördert wird, nicht jedes Mal einen Antrag stellen muss oder vielleicht noch Anträge on top, um dann größere Projekte zu machen. Es ist einigermaßen kompliziert. Wie man da rauskommt, ist relativ schwer, weil die Jurys tragen im Prinzip dieses strukturelle Problem auf ihren Rücken aus. Ja, und das ist das, dass viele, auch große Institutionen, zwar mit sehr viel Geld gefördert werden, aber die wollen sich dann auch diversifizieren und holen sich aus diesen Töpfen dann noch zusätzliches Geld. Das heißt, alles, was dann cool oder divers oder was dann gerade, wo da gerade die Fahne weht ist, wird über Drittmittel, über noch mehr Geld quasi hinzugenommen. Das steht zum Teil in diesen Jurys so fest. Ein Drittel, AKF, Hauptstadt Kulturfonds, das sind Bundesmittel, die oft in Berlin vergeben werden, muss an Institutionen gehen. Also die wachsen quasi dazu, die nehmen es nicht aus ihren eigenen Mitteln. Und das ist halt ein Problem, gerade das wir erzählen mit Inflation und Teuerung und so weiter. Diese Produktionen werden immer teurer, sie sind kaum mehr zu bezahlen und man muss da Entscheidungen treffen, sonst landet man quasi bei einer Gießkanne, die niemandem etwas hilft. Also wenn ganz viele Gruppen, wenn alle Gruppen Geld kriegen, aber niemand genug, um damit quasi ein Leben zu organisieren, was vielleicht vielleicht länger als 3 Jahre dauert in der Planung oder ein halbes Jahr dauert im Extremfall, muss man das irgendwie lösen. Und diese Konjunkturen, das ist ein Problem. Aber sehen Sie, ich habe immer gesagt in den Jurys, wir müssen Vertrauen entwickeln zu den KünstlerInnen. Wir dürfen diese Anträge selbst nicht allzu ernst nehmen. Wir dürfen diese Prosa, diese Anträge nicht mit der Kunst selbst verwechseln. Ja? Das ist etwas anderes. Das heißt, sie gehen auf Vertrauen. Aber was heißt das? Ich gehe dann auf KünstlerInnen, die ich schon kenne, die quasi auch in meinem Netzwerk irgendwo vorkommen, die ich schon gesehen habe, die ich schon mal ein Bier getrunken habe und so weiter, dann hat man wieder das Problem des Nepotismus, des Vulgo Filz. Ja? Also fördere ich dann nur diese Leute, die ich jetzt schon kenne mit meinen 53 Jahren und so, das sind wahrscheinlich nicht so die 25-Jährigen.
Und vor allem dann auch wieder die Themen.
Die Themen, ja, da bin ich ehrlich gesagt, glaube ich, schon entspannter. Also ob es ist, man sieht das immer. Jede Zeit hat irgendwie ihre Konjunkturen und da muss man dann drüber hinweg gucken. Man kann ja auch lernen. Also man hat anders Kunst mit Migranten gefördert vor 10 oder 15 Jahren als heute. Man ist da schon ein Stück weiter gekommen, wie man das macht. Ja? Also auch durch die KünstlerInnen selbst, die es ja gezeigt haben, wie es geht oder auch nicht.
Absolut. Und durch so Gespräche, wie wir sie hier auch gerade führen, das merkt man auch, das ist nichts, was einfach so nebenbei und unreflektiert passiert. Wir sind irgendwie seit vielen, vielen Jahren im Austausch. Ich war als Jurymitglied oder ich war Teil einer Jury, weil eine Künstlerinnenperspektive noch mit in diese Jury sollte zum Beispiel. Und das ist wirklich alles was, was im Prozess ist. Und was wir hier gerade machen, ist uns auch so ein bisschen auf die Finger gucken. Und ich bin froh, dass das permanent passiert.
Absolut. Und wenn wir jetzt aber gerade über die Kritik gesprochen haben, dass es ein strukturelles Problem ist und Institutionen dennoch keine nachhaltigen Projekte und vor allem auch Bündnisse aufbauen, was müsste denn geschehen, Simon, damit sich da etwas ändert oder damit es noch besser wird, der Prozess der Transformation?
Na, erstmal müssen wir weiter forschen und suchen. Und das ist ja das Schöne daran, dass wir also gerade in diesem System mit längerfristigen Förderstrukturen auch, ich bin jetzt auch in der Mehrjahresförderung und habe schon gemerkt, wie ich besser darauf achten kann, aufeinander aufzubauen. Und das hat auch tatsächlich seine Nachteile, nämlich, dass ich so geschult darauf bin, dass ich immer gucken kann, okay, was will ich nächstes Jahr machen? Was passiert jetzt gerade um mich rum? Und dann stellt man auf einmal so einen Antrag und legt so Projekte aus für 4 Jahre. Und das ist natürlich super. Das ist eine Arbeitssicherheit, die wir brauchen. Und gleichzeitig ist es aber auch so kompliziert, weil man nicht packen kann, wo man genau in 4 Jahren sein wird und was einen dann umtreiben wird. Aber trotzdem ist es so, dass es in den Themen mehr Kontinuität gibt, dass ich in einem Team ja auch schon sagen kann, weil so wie wir arbeiten am Theater, bringen ja alle, die dazukommen in einem Projekt, ihre Sachen, ihre Fragestellungen mit, damit aus dem Antrag dann schlussendlich Kunst wird, die ja tatsächlich auch nochmal ganz anders aussieht als das, was in so einem Antrag steht. Und wenn ich aber jetzt schon weiß, ich kann dir einen Job geben, du kannst mit mir arbeiten, nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon nächstes und übernächstes, weil das ist schon klar, dann kann ich mich auch mit den Kolleginnen ganz anders hinsetzen und gemeinsam was entwickeln.
Und ein weiterer wichtiger Aspekt finde ich auch, Simon, du sagst, zu oft findet man Machtkritik auf der Bühne und Machtmissbrauch hinter den Kulissen. Kannst du diesen Missstand vielleicht auch nochmal etwas genauer beschreiben?
Ich denke, dieser ganze Machtmissbrauchsmissstand, der ist wirklich nochmal ein Thema für sich. Da finde ich schwierig, das alles jetzt gerade so in eine Kiste zu packen. Wozu es aber irgendwie taugt, da mal drauf zu schauen, ist die Frage von, wie offen, wie durchlässig behaupten wir nach außen zu sein und was passiert dann tatsächlich in den eigenen Strukturen? Oder es gibt einen anderen Satz, den ich danach gesagt habe. Das ist nämlich das Propagieren von Nachhaltigkeit gerade, was einfach eines der großen Themen aktuell ist. Und wenn man dann so ein Stück sieht über so Umweltschutz im weitesten Sinne, also das ist jetzt auch was, das war jetzt ein kleines Projekt, das ich mir angeguckt habe und dann aber merkt, okay, wo kommen denn die Materialien her? Was passiert da eigentlich auf der Bühne? Und das ist interessant, sich mal anzuschauen. Ich möchte tatsächlich jetzt, es gibt wundervolle Beispiele auch, wie es anders gemacht wird. Und ich glaube, diese ganze Diskussion darum, wie sich das gerade an den Bühnen entwickelt, es gibt irgendwie dieses Konzept vom Grünen Theater, auch gerade am Schauspielhaus Graz, wo ich gearbeitet habe, was auch wirklich über mehrere Projekte und Spielzeiten einfach nachdenkt, wie können wir unseren Beitrag leisten. Und trotzdem muss ja auch in der Theorie oder in der Kunst, müssen ja auch Themen angegangen werden, auch wenn wir selber sie gerade nicht alles perfekt umsetzen können. Das ist ja total wichtig. Das möchte ich damit überhaupt nicht ausschließen.
Mhm. Tobi, du nix, gerne ergänzend dazu nochmal?
Ja, ich glaube, um nochmal so ein bisschen von weiter weg drauf zu gucken, glaube ich, ist das auch ein Wachstumsproblem. Also wie überall, wenn wir über solche Dinge reden, auch im Theater natürlich. Ne? Also die, wenn wir von Stadttheatern reden, die mir jetzt auch ein bisschen zu schlecht wegkommen, ehrlich gesagt, in der Diskussion hier, aber ich komme noch gleich nochmal darauf zurück, ist es einfach so, dass das Doppelte produziert wird wie vor 30 Jahren. Das ist ein extremes Wachstum, ist in der freien Szene aber auch so. Also gerade in Berlin rauscht einfach wahnsinnig viel mehr Geld durch als vor 20 Jahren, mit Hilfe des Bundes auch gerade durch Berlin. Das sind ganz andere Summen, als früher möglich waren. Das ist ein Wachstumsding, was aber auch nie zusammenwächst. Und das ist so meine, ich glaube, Trauer schon fast, biografische, weil ich anders groß geworden bin im Theater in den 90er Jahren mit dem Versprechen, dass die großen Theater fähig sind, freie Gruppen quasi nicht nur zu integrieren, sondern da auch so ein bisschen poröser zu bleiben. Dass dann natürlich zum Teil auch nur einzelne Regiepositionen oder SchauspielerInnen, nicht unbedingt immer ganze Gruppen, da diese gläserne Decke durchstoßen haben. Und im freien Theater gibt es relativ bald, in Deutschland finde ich, vor allem in Deutschland, eine gläserne Decke. Es geht da nicht größer als das Heppel im Ufer hier in Berlin. Ein wunderschönes Theater, eins meiner Liebsten, darum geht es nicht, ist auch eine große Bühne. Aber da durchzustoßen, was einige ProtagonistInnen aus den 90er Jahren eben noch geschafft haben, auch mit nachhaltig Shishi Pop, Rimini Protokoll und so weiter, Gobsquads und alles Gruppen, die seit 30 Jahren kontinuierlich arbeiten, wie kein Ensemble an einem Stadttheater. Das sind nachhaltige Strukturen, die sind aber sehr, sehr viel schwieriger zu haben. Warum das so ist, wo sich das quasi geschieden hat, als die Institutionen plötzlich nicht mehr wollten, nicht mehr konnten, ob die freie Szene keinen Bock mehr hatte darauf, ob sich die Themen zu sehr diversifiziert haben. Also das ist so meine Zerfallstrauer, wenn ihr mir eine erlauben wollt, quasi in meinem Alter, wo ich denke, schade, kommt das nicht zusammen, da wäre nämlich auch mehr Kooperation nötig und da mache ich den Sack, versuche ich nochmal zuzumachen, halt eben auch mehr Austausch heißt natürlich auch weniger Wachstum. Ne? Also, dass gewisse Dinge an verschiedenen Orten gespielt und mit die Ressourcen gebündelt werden könnten.
Aber wenn ich dich kurz trösten darf in deiner Trauer. Es hat sich nämlich da auch was verändert, nämlich, dass dieser ganze Streit sozusagen zwischen freier Szene und Stadttheaterbetrieb, ich finde, das ist wesentlich milder geworden und dass in beiden Systemen die Durchmischung in den letzten 20 Jahren eben doch so stattgefunden hat, dass es ein größeres gegenseitiges Verständnis gibt und auch dieses, also weil du meintest, die Stadttheater kommen gerade nicht so gut weg. Stadttheater-Bashing liegt mir absolut fern. Ich mag, ich kenne die Vor- und Nachteile irgendwie beider Systeme. Ja. Ich bewege mich in beiden relativ safe. Und da ist eben nicht mehr so viel Reibung. Vielleicht muss man sich auch mal wieder ein bisschen mehr clashen und herausfordern gegenseitig. Das kann auch sein. Aber ich glaube, dass diese Arbeit Früchte getragen hat.
Casual Friday und es geht um das Finale in Liverpool und zwar vom Eurovision Song Contest. Alternativ muss man dazu sagen, denn im vergangenen Jahr hat ja die Ukraine gewonnen, geht natürlich nicht aufgrund des russischen Angriffskriegs. Und über den Wettbewerb im Allgemeinen und den deutschen Beitrag im Besonderen sprechen wir mit Journalist und Autor Tobi Müller und Theatermacherin Simone Dede-Aivi. Der ukrainische Präsident Selenskyj wollte eigentlich eine Rede halten per Video. Das geht aber nicht, sagen die Veranstalter mit der Begründung, der ESC sei keine politische Veranstaltung, es sei regelwidrig. Tobi, meine Frage, müsste man da nicht trotzdem eine Ausnahme machen, flexibel reagieren aufgrund der Umstände?
Ja, ist der Wettbewerb politisch oder nicht? Das ist ein altes Schlachtross natürlich beim ESC schon sehr lange, schon immer gewesen, nach 1990, 91 erst recht mit der Osterweiterung. Natürlich ist es immer ein politischer Wettbewerb, aber vielleicht braucht er eben auch diese Begrenzung, um sich daran auch immer wieder ein bisschen zu reiben. Das kommt mir manchmal fast vor, von dem, was ich weiß, bin ich in der DDR aufgewachsen, sondern in der Schweiz, an das quasi avancierte Theater in der DDR, das dann quasi mit diesen Begrenzungen kreativ umgehen muss. Und alle wussten, ja, wir machen natürlich auch politisches, in einigen Fällen tatsächlich auch dissidentes Theater, was diese Möglichkeit mit einschließt, aber wir können es nicht offen zeigen. Das ist so ein bisschen die Situation beim ESC, bei Selenskyj. Er hat bei den Grammys gesprochen, ne, bei der großen US-amerikanischen Verleihung im ersten Kriegsjahr. Das fand ich daneben. Und zwar, weil die Show einfach ganz anders ausgerichtet war, ganz andere Themen hatte und dann plötzlich plopp kommt noch der politische Einsprengsel, dass wir uns alle gut oder auch schlecht fühlen könnten. Das fand ich irgendwie verlogen tatsächlich. Mhm. Mir fiel kein anderes Wort ein in dieser Show. Jetzt beim ESC würde ich es, glaube ich, anders sehen. Ich meine, es ist immerhin das Gewinnerland vom letzten Jahr. Man kann es aus logischen Gründen nicht in der Ukraine austragen, geht nach Liverpool, Geburtsstadt des Pop, wenn man möchte, wegen der Beatles natürlich. Und sie waren zweitplatziert, ne, die EngländerInnen. Das ist sind ganz andere Voraussetzungen. Also der Wettbewerb, der politisch ist und nicht politisch, das Gewinnerland, ich hätte ihn jetzt da sprechen lassen. In dem Fall finde ich es albern. Beim Grammy fand ich es albern, dass er da war. Also ja. Da muss man immer wieder neu drauf blicken.
Ja, zumal, also ich finde auch tatsächlich den Aspekt, wie politisch oder unpolitisch der ESC mittlerweile ist, sehr wichtig. Denn also auch ich habe diesen Wettbewerb immer eher so als Trash-Schlagerparade abgetan. Werde es wahrscheinlich auch morgen nicht gucken. Aber mittlerweile zeichnet er sich auch nicht nur durch die Osterweiterung dadurch aus, dass er politisch geworden ist, sondern auch vor allem durch Künstlerinnen und Künstler, die vor allem in queeren oder von queeren Communities gefeiert werden. Und das ist doch auch ein wichtiger Aspekt.
Ja, obwohl ich das auch interessant finde, auch da bin ich immer wieder ambivalent, dass ich irgendwie denke, sieht jetzt auch so ein bisschen nach queerer Folklore aus, ne? Also das muss man jetzt irgendwie so machen, um da der queeren Community auch zu entsprechen, wo ich dann sagen würde, das ist auch überbewertet, ne? Es ist nicht so, dass nur queere Menschen den ESC gucken, da wird aber viel zu viele ZuschauerInnen, um das jetzt quasi identitätspolitisch zu verengen. Man kann einfach sagen, es ist offen ein relativ großes Publikum, das das auch guckt und da sehr offensiv damit umgeht. Ja, aber es ist nicht so, dass jetzt alles queer sein muss. Aber genau da dann diese Unterscheidungen zu treffen. Mhm. Ist das jetzt ein bisschen billig auf queer oder ist das irgendwie quasi heartfelt? Mhm. Gibt es eine Geschichte, die erzählt werden kann mit der Performerin, dem Performen? Diese Unterscheidung zu treffen, die man im Pop ja immer machen muss. Ne? Also das ist ja immer die Unterscheidung von wegen, ist das real da auf der Bühne oder ist das doch auch künstlich oder ist das gerade interessant oder ist das Quatsch? Also dieses nicht entscheiden können, was wir eigentlich sehen als Performer und als Performerin, ist was, was Pop quasi im Wesenskern eigen ist. Und das kann man im ESC immer wieder auf sehr interessante Art und Weise tun. Mhm.
Können wir auch gleich, finde ich, noch mal ein bisschen näher drauf eingehen mit Blick auf Queerbaiting. Simone, aus deiner Perspektive als Theaterregisseurin, ist es eine Veranstaltung, wo dich die Inszenierungen, die Performances in irgendeiner Form interessieren? Oder würdest du sagen, insgesamt auch der ESC hat an Relevanz gewonnen in den vergangenen Jahren?
Mich interessiert es tatsächlich überhaupt nicht. Und trotzdem heißt es, dass wenn ich zufällig einschalte oder bei Freundinnen bin, wo das dann geschaut wird, weil ich die dann einfach sehen will an dem Abend, trotzdem, dann bin ich trotzdem immer fasziniert von irgendwie dem, was Pop kann und von Bühnenshows und wie Menschen zusammenkommen und schaue mir das sehr gerne an. Und tatsächlich frage ich mich gerade jetzt, wo Tobi das alles so spannend erzählt, ob ich morgen auch mal einschalte.
Tu's.
Okay. Aber vielleicht ist es ja auch gerade die politische Aufladung, die in dem Event an sich liegt und vielleicht gar nicht so, obwohl ihr das auch jetzt gerade beschrieben habt, nochmal mit irgendwie Queerness in Performances und die Frage, wie man die dann liest, ne? Dass ich irgendwie so eher, vielleicht ist es dann dafür, dass ich mich nicht so sehr dafür interessiere, dass es für mich seichte Unterhaltung sein müsste, dann einfach schon wieder zu aufgeladen. Vielleicht ist das ja der Widerspruch, den ich habe.
Mhm. Tobi? Ja, es gibt natürlich immer, mein Bild, was ich da manchmal gebrauche für Pop überhaupt, ist der des Sugarcoats. Ne? Mhm. Das ist quasi der Zuckerguss über der Pille. Mhm. Und das sind natürlich die Harmonien, die da immer irgendwo kommen, auch quasi in Metal-Rap-Songs, wie jetzt der finnische Beitrag, sehr lustig, heißt Cha-Cha-Cha. Ziemlich beknackt eigentlich und sehr lustig in seinem Over-the-Top-Sein. Und dann, ich habe es getimed, nach 1 Minute 49 kommt dann so ein Refrain, der dann doch noch so ganz sweet Pop-Harmonien hat. Das ist die Pille, die uns reingeht. Und der Wirkstoff wird dann quasi im Körper drin erst entfaltet. Ne? Und er ist dann doch ein Stück weit widerständiger. Und ich glaube, das kann man ganz gut sehen, auch im deutschen Beitrag. Kam ja jetzt schon gerade in den Nachrichten, in den Kulturnachrichten um halb, was das für Strategien sind, mit denen man da arbeitet. Ne?
Also mir gefällt der Begriff Sugarcoats, werde ich mir merken. Dann genau, kommen wir doch mal auf den deutschen Beitrag zu sprechen. Eine Band aus Hamburg, Lord of the Lost. Blood and Glitter heißt der Song. Hier mal ein Ausschnitt. Also ich habe diesen Song tatsächlich auch gestern das erste Mal gehört im Zuge meiner Recherche. Ihr beide habt jetzt gerade schon gegrinst. Ich weiß nicht genau, war das jetzt ein ironisches Grinsen?
Von meiner Seite aus nicht. Nö. Ich habe mich einfach gefreut.
Ah, okay.
Ich kann das nie so richtig unterscheiden bei mir, ehrlich gesagt, was jetzt ironisch ist oder reidefreudig. Das ist natürlich erstmal ein sehr lustiger Gegensatz rein textlich jetzt. Ne? We are so happy we could die. Also wir sind so glücklich, wir könnten jetzt auch sterben. Und das ist zum einen eben in guter ESC-Tradition wahnsinnig beknackt. Auf der anderen Seite steckt da eben auch viel Truth quasi drin, viel Wahrheit. Und das hat jetzt, glaube ich, wirklich mit dem Genre zu tun, dass Lord of the Flies, will ich immer sagen, aber Lost. Das heißt ja Lord of the Lost.
Ja, das ist ein anderes, das ist Literatur.
Aufrufen, und das ist halt der Glamrock, ne, der 70er Jahre. Es ist jetzt nicht ganz neu, dass man das im ESC tut. Das ist Måneskin, quasi nordisch ausgesprochen, die italienische Band, die vor 3 Jahren, glaube ich, den ESC gewonnen hat und dann eine Weltkarriere gestartet hat. Das ist noch außer ABBA nur ganz wenigen gelungen tatsächlich, die auch in den USA sehr großen Erfolg hat. Aber es geht zurück auf die Protagonisten der 70er Jahre. T-Rex, Mark Bolan, David Bowie. Okay. Und das ist ein Sprechen der, wie man damals sagte, Uneigentlichkeit. Ne? Also nach diesen authentischen Rockstars, die so mit großen Gitarren, sehr falschen, langen Gitarren-Solo im Prog-Rock irgendwie, kamen halt diese Typen, die sich Plateauschuhe angezogen haben, wahnsinnig geschminkt waren, sexuell ambivalent aufgetreten sind, vielleicht ein bisschen queer, die meisten waren es dann gar nicht, wie Lou Reed, David Bowie oder auch Mark Bolan, aber die Performance kam da plötzlich in dieses authentische Rock-Ding rein, dieses quasi Give Me Some Untruth, wie das David Reynolds nennt. Und das ist natürlich schon interessant, weil ich glaube, die Zeiten sind vergleichbar. Also dieses quasi künstliche, auch eskapistische, was diese Musik hat, entspricht zum einen sehr gut dem ESC, zum anderen aber auch das, was wir, glaube ich, wir sind nicht ganz allein darin, als schon harten Rechtsrutsch irgendwie empfinden oder als sehr weit gestreute antidemokratische Tendenzen. Und das mit den 70er Jahren vergleichbar. Also wo wir dann irgendwie Heath hatten in England, wir hatten Nixon in den USA und so weiter. Und da kam dieser gleiche Rock her. Also diese Reaktion darauf, dass man sagt, okay, die ganzen Emotionsversprechen, Emanzipationsversprechen muss jetzt ein bisschen zurückgefahren werden. Es kommt jetzt eine Art Backlash und wir machen das inszenatorisch sehr interessant und sehr flamboyant, so quasi eine Flucht. Musikalisch ist es aber eigentlich sehr konservativ. Das ist Rock'n'Roll.
Da würde mich tatsächlich auch nochmal deine Perspektive interessieren, Simon, weil das geht ja auch in Richtung Queerbaiting. Also Glamrock, du hast es gerade angesprochen, ist die Referenz, geht zurück auf die italienische Band Måneskin, die auch 2021 am ESC teilgenommen hat. Und ihnen wurde ja zum Beispiel auch vorgeworfen, dass sie ja nur Heteros in High Heels seien, etwas salopp formuliert, die Strapse tragen. Und jetzt auch der deutsche Beitrag Lord of the Lost. Die ja präsentieren sich ja auch in sehr viel Latex, knalligem Rot. Der Sänger trägt teilweise eine Corsage, also irgendwie exzentrisch, gleichzeitig machoartig, ein bisschen queer. Wie gut funktioniert das oder funktioniert das nicht, wenn es um ja, die Frage des Queerbaitings, also des Köderns geht, dass man ein Publikum versucht, für sich zu vereinnahmen, das vermeintlich das ja, Queere feiert, aber das dann doch nicht ist. Meinst du, das geht auf?
Weiß ich nicht, ob das aufgeht. Das hat einmal mit meiner Perspektive darauf zu tun und die ist keine Queere und Expertin, was den ESC angeht, bin ich auch nicht. Ich glaube aber, dass verschiedene queere Subkulturen ganz große Rolle in jeglicher Form von Performance eigentlich spielen. Ich kenne das aus dem Theater auch sehr stark und ich freue mich ja eigentlich immer, wenn Leute irgendwo auftreten und erstmal ihr Erscheinen in irgendeiner Art und Weise feiern und wenn da ein bisschen mehr Wumms dahinter ist, als irgendwie so ein langweiliges, ich stelle mich irgendwo hin. Also ich feiere irgendwie Kostüme und ich feiere große Shows. Von daher, ich gucke mir das morgen einfach mal an.
Und eine letzte Frage, der Titel Blood and Glitter, der stammt ja von einem Bildband des 2021 verstorbenen Fotografen Mick Rock, hat unter anderem auch Künstler wie David Bowie, Freddie Mercury oder auch Blondie fotografiert. Ist es da der Versuch der Band, sich nicht nur als Party-Glam-Rock-Band zu inszenieren, Tobi?
Na, Mick Rock hat ja die ganzen Glamrock-Stars eben fotografiert, ne? Also Iggy Pop zum Beispiel auch sehr schön, David Bowie oft. Also der hat diese quasi das Ecstasy für dieses Rock'n'Roll-Geschäfts im Zusammenhang mit dem Glamrock quasi ikonisch gemacht. Also fast alle Fotografien aus der Zeit, die quasi überdauert haben, sind von Mick Rock schon fast ein bisschen langweilig. Also es hat schon eine richtige Überpräsenz. Und das Buch ist vor 20 Jahren, glaube ich, erschienen und hat diesen ikonischen Status. Der hat ja das gerade ausgelöst. Blood and Glitter, ich meine, das weiß natürlich eigentlich niemand, ne, außer wir, die jetzt das nachgeguckt haben, dass da wirklich das Buch damit gemeint ist. Das ist auch nicht unbedingt nötig, aber es ist natürlich ein klares Whistling. Ne? Also es ist quasi ein Signalisieren, ja, da kommen wir her, das möchten wir gerne sein. Die Frage, wie authentisch das ist, ist vielleicht in dem Rahmen, wo wir dann über mehrere 100 Millionen reden, die das gucken, für mich auch nicht mehr die entscheidende, ehrlich gesagt, sondern schon die Performance. Also was wird damit signalisiert? Es gibt immer noch genug Leute, die das nicht so cool finden, dass da queere Figuren irgendwie rumstraxen. Und es ist wahrscheinlich, gehen wir jetzt mal davon aus, vielleicht sogar die Mehrheit, die dann denkt, was macht er da an den Frauenschuhen? Also so viel hat sich jetzt da auch nicht verändert zu 1973 in öffentlichen Sprechen darüber, vielleicht schon, aber da muss man immer gucken, wo man gerade ist und mit wem man spricht.
Und ein Thema, das diese Woche eine heftige Debatte ausgelöst hat, ist die Drag-Lesung vor Kindern in München in der Stadtbibliothek jetzt im Juni. Unter dem Titel Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt. Und um es mal vorsichtig auszudrücken, gefällt es nicht allen. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Aiwanger, der spricht von Kindswohlgefährdung, stellt den Vorwurf der Pädophilie in den Raum, hat einen Stopp gefordert. Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter verteidigt die Lesung, aber sagt, mit seinen Enkeln würde er nicht hingehen. Was sagt ihr? Wie ordnet ihr die Aufregung ein? Da spielen wahrscheinlich viele auch merkwürdige Ängste rein, würde ich behaupten. Könnte das tatsächlich schlecht fürs Kindswohl sein? Simon, ich fange mal mit dir an.
Also, Leute können ja mit ihren Enkeln in Veranstaltungen gehen, wie sie wollen oder es auch sein lassen. Ich finde irgendwie diese Bezugnahme auf Pädophilie finde ich total absurd und ordne das tatsächlich eher so ein in so dieses allgemeine Klima, das sich irgendwie gegen queere Communities gerade richtet. Das hat viel zu tun mit irgendwie der Transfeindlichkeit, die wir gerade erleben. Und tatsächlich werden da meiner Meinung nach einfach Scheindebatten geführt.
Mhm. Tobi, gibt es denn Grenzen? Also argumentiert wird ja auch mit dem Begriff der Frühsexualisierung. Findest du, die ist berechtigt?
Ja, ich finde, die Diskussion ist an und für sich berechtigt, aber natürlich nicht so. Ne? Also ich meine, Pädophilie ins Feld zu führen, das ist ganz dark. Ne? Also viel dunkler geht es da nicht. Kaum geht es um Homosexualität oder irgendwie Transsexualität, über Pädophilie zu reden, irgendwie einen Takt später, ist einfach Unsinn. Das wissen wir mittlerweile, das muss man eigentlich nicht weiter diskutieren. Das ist das Problem, ne? Dass der Kulturkampf quasi eher von jüngerer emanzipatorischer Perspektive aus lauter geführt wurde. Die müssen ja immer laut geführt werden, sonst bringen sie nichts. Wird jetzt quasi eher von rechts quasi mit den, man sagen, nochmal deutlich schärferen Waffen irgendwie geführt und ins Feld gebracht. Das ist auch ein bisschen ein Problem der Geschwindigkeit, die wir gerade haben. Ich glaube, andere emanzipatorische Bewegungen haben länger gedauert, was auch nicht immer gut ist. Ich bin ja froh, gibt es gewissen Wandel, der schneller ist, aber das ist im Moment gerade das Problem. Es gibt Grenzen, die werden aber auch besprochen, zum Beispiel, okay, muss den Kindern erklärt werden, wie der Drag King heißt, nämlich Big Clit, glaube ich, oder sowas, wo ich jetzt auch sagen würde.
Eric Big Clit.
Ja, fände ich jetzt nicht so ideal, ehrlich gesagt, mit 4-Jährigen irgendwie gleich über primäre irgendwie oder auch sekundäre Geschlechtsmerkmale so zu sprechen, das würde ich mir jetzt doch eher von den Erziehungsberechtigten selber wünschen und vielleicht nicht in so einem halböffentlichen Rahmen, aber das kann man ja diskutieren, wie man das dann haben möchte und dann kommt so, würde für mich jetzt so eine sogenannte Wertediskussion beginnen, dass man da auch unterschiedlicher Meinung sein kann, wie man das zu organisieren hat, wer das fördert, ist das öffentlich, ist das nicht öffentlich, macht es eine Kita, die sich das für sich entscheidet, ist es eine Bibliothek, dann wird es spannend, aber erst dann.
Simon, was sagst du? Darf man das machen? Kann man mit Kindern eine Lesung führen, wenn eine Person Eric Big Clit heißt?
Ich glaube halt nicht, dass die Kinder das fragen. Also ich würde davon ausgehen, dass sie den Namen einfach als Namen akzeptieren. Und wenn da ein Kind ist, das irgendwie weiß, was eine Klitoris ist und dass Leute dazu auch Klit sagen und das dann irgendwie zusammenbringt, dann weißt du doch eh schon Bescheid. Also ich denke nicht, dass das große Thema sein wird. Die werden an anderen Sachen interessiert sein. Die werden an den Geschichten interessiert sein, die vorgelesen werden. Und die werden daran interessiert sein, dass da eine Person vor ihnen sitzt, die erstmal dem, was sie ja auch schon in sehr, sehr jungen Jahren als geschlechtertypisch wahrnehmen, erstmal nicht entspricht. Und das werden die interessant finden, warum die da fragen sollten, was der Name bedeutet. Das weiß ich nicht.
Ja, vor allem, also für mich geht es dabei auch immer noch, das muss man festhalten, um marginalisierte Gruppen und auch vor allem in dem Zusammenhang um wahrscheinlich ja Diskriminierung, Ressentiments gegenüber queeren Communities. Tobi, wenn wir diese, ich weiß nicht, auf welcher Eskalationsstufe wir uns da gerade befinden, aber das mit den auch Kulturkämpfen aus den USA vergleichen zwischen Liberalen und Konservativen, die ja auch teilweise immer absurder werden. Stichwort Bud Light, das meistverkaufte Bier, das Konterfei einer Transgender-Influencerin, da mal nur das kurz zu umreißen. Du warst ja vor ein paar Wochen in Detroit. Wie hat das auf dich gewirkt und siehst du da auch einen Bezug zu Deutschland?
Ja, erstmal habe ich extra Bud Light bestellt, irgendwie an einer Bar. Aber gut, mit meinem komischen,
mit dir auch getrunken.
Mit einem komischen Akzent kann man ja alles machen. Nee, es war tatsächlich sehr erstaunlich und hat eine Eskalationsstufe erreicht, die mich selber überrascht hat. Man kann ja viel mitkriegen über Twitter und so weiter. Da zum Beispiel der US-Rocker Kid Rock auf 2-3 Cases, also Kisten von Bud Light geschossen hat und sich dann umgedreht hat, fuck Bud Light, in die Kamera gesagt hat, ich kenne Kid Rock noch früher persönlich, weil ich im selben Ort war wie er, 87 in Romeo, Michigan, das ist nahe bei Detroit, und wir da ein bisschen Gitarre gespielt haben zusammen.
Als Austauschschüler.
Als Austauschschüler, danach haben sich unsere Wege getrennt. Aber interessant war, was dann in Talkshows passiert und auch in der Familie, wo ich da war. Ich war aus eher traurigen Gründen da für eine Abdankung, aber es haben einfach alle darüber gesprochen. Und auch die großen Talkshows haben das als Thema sehr groß gemacht. Das waren jetzt eher liberale Talkshows, klar. Liberal heißt in den USA aber auch nochmal was anderes als bei uns in Europa, muss man klar sagen, damit ist nicht die FDP gemeint. Ne? Aber vielleicht doch auch ein bisschen. Aber das fand ich interessant. Ne? In einer Kultur, die ich oft als sehr vorsichtig empfunden habe, überhaupt politische Diskussionen im privaten Rahmen zu führen, ist das plötzlich relativ selbstverständlich. Weil es auch in der Familie Transgender irgendwie Personen gibt mittlerweile, wie man damit umgeht. Da lernt man auch nochmal quasi das liberale Amerika kennen, was man manchmal ein bisschen unterschätzt von hier aus, auch bei Leuten, die ihr Leben lang republikanisch gewählt haben zum Beispiel. Mhm. Und dass das einfach so großes Thema war. Ich weiß, das ist schmerzhaft für sehr viele Personen und es gibt natürlich viel Gewalt gegen Transgender-Personen, aber das jetzt aus so einem Publicity-Stunt, also Bud Light sagt, die wissen ja, was sie machen. Wenn sie ein paar Kisten an diese Transgender-Influencerin schicken, wissen sie ja, was passieren kann, vielleicht nicht in dem Maß, aber das dann so zentral zu setzen als Thema, das ist ein Fortschritt. Und das wäre, glaube ich, vor 10 Jahren nicht passiert. Von daher war ich eigentlich ganz froh, dass das so quasi an jeden Familientisch vorgedrungen ist.
Zumal, also ich habe nochmal nachgeschaut, etwa 1% der US-Bevölkerung sind Transgender. CSU-Politiker, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, um den Blick zurück nach München zu bekommen, sind kürzlich in die USA gereist, haben dort den republikanischen Politiker, den Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, besucht. Dort gibt es mittlerweile Verbote an den Schulen. Da geht es zum Beispiel um sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentitäten, das nicht zu unterrichten. Wenn da jetzt diese kleine bayerische Reisegruppe diesen Schulterschluss mit, ich würde sagen, rechts außen sucht, sich in sozialen Medien auch präsentiert und ja, für mich ist es so eine Art Flirt auch tatsächlich mit DeSantis. Welches Demokratieverständnis, Simon, hat da die CSU?
Es gibt diesen Slogan aus der Trans-Community, den ich sehr wichtig und oft treffend finde, der lautet: We don't want your cis kids to be trans, we want your trans kids to survive. Und die, ja, und ich finde es einfach total wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass eben queere Sichtbarkeit deshalb so wichtig ist, weil die Selbstmordrate bei, besonders bei Trans-Kindern und Jugendlichen sehr, sehr hoch ist, dass es wichtig ist, Menschen vorzuleben, jungen Menschen vorzuleben, du bist okay, so wie du bist. Und es gibt andere, die sind wie du. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von den Drag-Lesungen oder von dieser ganzen Sichtbarkeit. Und es gibt immer dieses Bild von, oder wenn man sich so Kommentarspalten mal anguckt, dann liest man immer ganz viel über, ja, die sollen halt alle machen, wie sie wollen, aber halt nicht in der Öffentlichkeit. Und dieser Wunsch, dass die, die irgendwie anders sind, dass die sich zu verstecken haben, das trifft auch viele andere marginalisierte Gruppen. Und dass es problematisch wird, sobald die laut werden und sagen, hallo, hier sind wir und wir schämen uns nicht für das, wer wir sind. Das ist das, was irgendwie gerade passiert und das ist, woher der Backlash kommt.
Und ich glaube, es war vergangenes Wochenende, da wurde ja auch das neue Grundsatzprogramm der CSU vorgestellt. Da ging es viel um den Begriff der Freiheit. CSU-Chef Söder, der spricht von der Liberalitas Bavaria, also ein nicer lateinischer Titel. Wir haben hier auch einen Ausschnitt vom Parteitag in München.
Und als letzten Punkt, vielleicht den emotionalsten für manche, auch für uns. Wir stehen zu bayerischem Lebensgefühl, zu Freiheit, Gemütlichkeit, Liberalität. Die Liberalitas Bavaria ist unser Lebensmotto. Wir lehnen diese Umerziehungsfantasien von der Ampel und ihrer Vorfeldaktivisten in allen NGOs ab. Weiß-Blau klingt gut, besser als Rot-Grün-Gelb, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Aktivisten, diese Gruppen, diese Vorfelddenker, die wollen ein anderes Deutschland, die wollen ein anderes Bayern, aber ich nicht Wir nicht. Wir wollen Bayern erhalten, wie es ist, liebe Freunde und Freunde. Nichts anderes.
Ja, also abschließend mit Blick auf die Drag-Lesung für Kinder, in der es ja um Aufklärung und Vielfalt geht, betreibt die CSU da nicht selbst eine schräge Identitätspolitik?
Ja, natürlich. Ja, klar ist, dass Identitätspolitik quasi aus dem Kerker der Identitätspolitik einfach auch rechts gewendet. Da muss man immer konkret gucken, was das heißt. Aber ich finde, man sollte nicht nur auf die Parteien gucken, sondern auf das Hinterland. Ich meine, sie offensichtlich, dass diese Themen klicken, wie wir im Internet sagen, dass es einfach viele Leute interessiert und auch umtreibt. Das heißt, es gibt viele Ängste, die damit bewirtschaftet werden können. Und das finde ich wichtiger. Also jetzt Söder zu dekonstruieren, finde ich so mäßig interessant, ehrlich gesagt, sondern einfach zu gucken, okay, um mit den Leuten zu reden, die davor wirklich Angst haben, und zu gucken, was kann man da tun.
Ja, das war ja unser Casual Friday, unser popkultureller Rückblick mit meinen beiden Gästen Simone Dedeajivi, Theatermacherin und Autorin, und Tobi Müller, freier Kulturjournalist und Autor. Ich danke für die Zeit, die Impulse und die Expertise.